Wir haben schon gehört, wenn wir über KI nachdenken, Google, Alexa und andere, ChatGPT, sie können uns nicht so wirklich weiterhelfen bei der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die halten sich da entweder vage oder verweigern die Auskunft komplett. Oder sie verweisen auf Religionen, Philosophen. Also wäre die nächste Frage an Siri, wie viele Religionen, wie viele Wege gibt's denn auf der Welt? Sehr klar wird die Antwort auch da nicht. Es müssen über 10.000 sein, wobei 80% der Menschheit zu einer der fünf großen Weltreligionen gehören. Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus. Und dazu kommen unzählige weitere Philosophien oder Weltanschauungen, politische Vorstellungen, die alle den Anspruch erheben, uns irgendwie den Weg der Wahrheit aufzuzeigen, etwas über die Wahrheit der Welt zu sagen. Aber wie komme ich jetzt bei meiner Suche weiter oder lohnt sich diese Suche überhaupt? Das unerforschte Leben ist nicht lebenswert. Das ist ein Diktum, das so ähnlich Sokrates zugeschrieben wird. Und mit dem Zitat sagt er quasi, dein eigenes Leben, ja, das sollte dir so viel wert sein, dass du alles prüfst, was dir an Ideen und Vorstellungen, ja auch an Religionen vor die Füße gelegt wird. Mein Leben sollte mir so viel wert sein, weil, und das sind jetzt eher so meine eigenen Worte, weil ja zum Beispiel an der Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, weil da extrem viel dranhängt, wie wir heute auch schon mehrfach gehört haben. Daran hängt am Ende auch, ob mein Leben gelingt, ob mich meine Entscheidungen an das richtige Ziel führen. Wenn ich Sokrates recht gebe, dann sollte ich alles prüfen. Das heißt, auch alle Religionen kennenlernen, die Selbstaussagen, am besten die sogenannten heiligen Schriften, alle lesen, studieren, praktizieren. Aber ich erkenne auch bei 10.000 und mehr Religionen und Philosophien, ein Menschenleben reicht dafür nicht aus. Ich würde dieses Experiment, so redlich es auch wäre, ich würde es nicht schaffen. Ich habe mich deswegen heute hier vorne hingestellt, um eine freche Abkürzung vorzuschlagen. Weil Abkürzungen helfen, wenn sie an das richtige Ziel führen. So wie die müden Knochen nach einem Zugspitzaufstieg dankbar sind über jeden Meter weniger zur Berghütte mit ihrem kühlen Weißbier. Ich mag Abkürzungen. Und meine freche Abkürzung bei dieser Frage lautet, die Suche nach der Wahrheit, nach dem wahren Gott, nach dem Geheimnis des Lebens bei der historischen Person von Jesus anzufangen. Und da bin ich voreingenommen, deswegen auch ein bisschen frech. Ja? Ich bin Christ, das gebe ich zu, aber ich habe auch drei gute Gründe für meine Empfehlung. Jesus ist nämlich gerade im Vergleich zu allen anderen Religionen dieser Welt absolut einzigartig, in mindestens dreifacher Hinsicht. Wir haben es bei Jesus mit einer einzigartigen historischen Quellenlage zu tun. Jesus begegnet uns mit einer einzigartigen Persönlichkeit und dieser Jesus erzählt eine einzigartige Botschaft. Einzigartige Quellenlage. Bevor wir irgendwas über Jesus sagen können, lautet ja die berechtigte Frage, woher wissen wir das? Wer garantiert mir, dass ich, wenn ich heute in Heimsheim, im Buchladen, ich weiß nicht, ob es hier einen gibt, wenn ich mir heute irgendwo in einem Buchladen, vielleicht in einer Stadt, eine Bibel kaufe, dass das, was da drin steht, wirklich das ist, was dieser Jesus vor 2000 Jahren gesagt und getan hat. Wer garantiert mir das? Zusammenfassend kann ich mein Nachdenken, mein Nachforschen aus den letzten 15 Jahren genau zu dieser Frage so. Die Bibel ist das am besten erforschte Buch überhaupt. Und gerade beim sogenannten Neuen Testament, also den Biografien von Jesus, den Berichten über die ersten Christen, haben wir es mit einer absoluten Sondersituation zu tun. Und die fasst Kurt Aland wunderbar zusammen. Der hat 4 Jahrzehnte damit verbracht, die alten Papyrusfetzen und Pergamentfragmente zu analysieren, die wir heute noch haben, zu systematisieren und genau zu schauen, wo sind mögliche Verfälschungen passiert. Und diese Fragmente, das sind allein in der griechisch formulierten Sprache über 5.500 solcher Fundstücke. Und nachdem er all das gesammelt hat und analysiert hat über Jahrzehnte, sagt er ganz prägnant, der Text des Neuen Testaments ist hervorragend überliefert, besser als der jeder anderen Schrift der Antike. Die Aussicht, dass sich Handschriften finden, die seinen Text grundlegend ändern, ist gleich null. Und dann höre ich im Gespräch immer wieder einen berechtigten Einwand. Und da heißt es, naja, die Bibel, die ist ja von gläubigen Menschen geschrieben worden. Die waren ja voreingenommen. Ja, das waren sie. Aber das macht das Ganze per se erstmal nicht unwahr. Dennoch möchte ich auf diesen Einwand immer gerne eingehen und weise gerne darauf hin, dass es ganz viele andere antike Quellen gibt, die von nicht an Jesus Gläubigen geschrieben wurden. Und wenn wir uns mal überlegen, wir hätten heute die Bibel nicht, dann wüssten wir trotzdem eine ganze Menge über Jesus Christus. Wir wüssten zum Beispiel, dass es ihn gab mit dem Namen Jesus, ein Prediger, dem Wundertaten nachgesagt wurden. Wir wüssten, wann und wo er öffentlich wirkte. Wir wüssten den Namen seiner Mutter, den Namen eines seiner Brüder. Wir wüssten, dass er als Messias, also als Christus und sogar als Gott angebetet wurde. Wir wüssten, wie und wann er hingerichtet wurde, dass Römer und Juden dabei eine Rolle gespielt haben. Wir wüssten, dass eine Sonnenfinsternis gab in der Zeit seines Todes. Und wir wüssten, dass viele Menschen überzeugt davon waren, ihn nach seiner Hinrichtung wieder lebendig, auferstanden, gesehen zu haben. Und dass viele dieser Menschen für diese Überzeugung in den Tod gingen. Wenn ich etwas von Jesus erfahren möchte, kann ich sicher sein, dass die Quellenlage, dass die vertrauenswürdig ist. Jesus ist einzigartig gut belegt. Einzigartige Persönlichkeit. Ich begegne immer wieder dem Phänomen, dass die Menschen, mit denen ich gerne so rede über den Glauben, zumindest ein wenig über Jesus wissen und dass die immer ein ganz positives Bild von Jesus haben. Und ich frage ihn gerne, wäre diese Welt nicht der Himmel, wenn alle Menschen so wären wie Jesus? Ich bin überzeugt, ja, ja. Die Antwort lautet ja. Wenn ich Jesus anschaue, wenn ich diese Biografien lese, dann sehe ich einen Jesus, der mit den größten Theologen und Juristen und politischen Machthabern seiner Zeit diskutiert hat und nie einen verbalen Zweikampf verloren hat. Der Repräsentant des Imperium Romanum konnte ihn nicht guten Gewissens verurteilen. Er fand in seinem Prozess keinen Grund, Jesus hinzurichten. Er fand keine Schuld an ihm. Derselbe Jesus, der mit diesen Machthabern auf Augenhöhe umgegangen ist, der hat sich um die kleinsten Kinder gesorgt, sie in den Arm genommen oder ansteckend Kranke ohne Angst angefasst. Dieser Jesus hat die radikalste Form von Liebe gepredigt, die ich irgendwo finde. Und zudem diese eigene Überzeugung der radikalen Liebe bis zum Tod gelebt. Mit einem seiner letzten Atemzüge betet er noch für die, die ihm das gerade antun bei der Hinrichtung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich liebe es, Biografien zu lesen, aber ich merke, die haben alle eine Sache gemeinsam. Ja, der Protagonist, wie auch ich selbst, der hat immer irgendwo einen dunklen Fleck, immer eine Unvollkommenheit. Ich denke, wir alle kennen das, wenn wir ehrlich in den Spiegel schauen. Wir erreichen dieses Maß der Liebe nicht, die Jesus gelebt hat. Bei Jesus lerne ich den einen Menschen kennen, der diesen dunklen Fleck nicht hat. Jesus, der eine Mensch mit einzigartiger Persönlichkeit, mit hundertprozentig integerer Ethik. Und das erkennt auch ein religiös distanzierter Mann an, der deutsche Philosoph Jürgen Habermas. Und er sagt einmal, nachdem er den historischen Einfluss über die Weltgeschichte, den Einfluss von Jesus auf die moderne Welt erforscht hat, Folgendes. Er sagte einmal, der egalitäre Universalismus, also dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Und schließlich drittens eine einzigartige Botschaft. Jesus, der einzigartig gut bezeugt ist, mit einer einzigartigen Persönlichkeit auftritt, hat viele schlaue Dinge gesagt. Aber da haben wir jetzt ein Problem. Denn er hat nicht nur viele schlaue Dinge gesagt, sondern er hat auch einen göttlichen Anspruch erhoben. Er hat Dinge gesagt wie, ich und der Vater, also Gott im Himmel, ich und der Vater, wir sind eins. Oder er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Menschen seiner Zeit haben solche und andere Selbstaussagen sehr gut verstanden. Sie wussten, dass er sich damit Gott gleich macht. Und das als Mensch. Und am Ende war das auch der Grund, warum man ihn loswerden wollte. Und da haben wir ein Problem, denn jemand, den wir als moralisches Vorbild schätzen, annehmen, vielleicht sogar verehren, und der dann sowas sagt, der kann nur ernst genommen werden, wenn das auch stimmt. Wenn ein moralisches Vorbild nicht in so einem entscheidenden, großen Punkt lügt. Wie gehen wir damit um, mit dieser Botschaft, dass Jesus solche Dinge sagt? Welche Möglichkeiten haben wir? Nochmal ein sehr prägnantes Zitat. C.S. Lewis hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wenn jemand so etwas sagt, einen göttlichen Anspruch erhebt. Zitat C.S. Lewis. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten, oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen, aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Ich lade uns alle ganz herzlich ein, diesen Tag als Ansporn zu nehmen, genau darüber nachzudenken. Wenn Jesus sowas sagt, wer war Jesus? Hat er Grund gehabt, für eine Lüge derart zu sterben? War er irgendwie geistig beeinträchtigt und konnte trotzdem mit den größten Vertretern seiner Zeit auf Augenhöhe diskutieren? Oder war er wirklich, was er gesagt hat, Mensch gewordener Sohn Gottes? Zum Schluss möchte ich noch mit einem Gedanken dazu schließen, warum Jesus so einen Satz raushaut, wie niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir wollen doch nicht negativ polarisieren. Ist das nicht gefährlich, anstößig, ja, intolerant? Ich glaube nicht. Nicht, wenn man versteht, wie er das meint. Und dazu ein Bild. Wir können die Botschaft der Bibel zum Beispiel so illustrieren. Wir Menschen befinden uns alle in einem großen Haus. Es wird hoffnungslos. Wir sehen dunkle Wolken. Das Haus ist in Brand geraten. Es qualmt, überall versperrt dichter Rauch die Sicht. Niemand weiß, welcher Weg wirklich in Sicherheit führt. Und viele Stimmen in diesem Haus machen unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Vorschläge. Mir nach, hier lang, nein, dort lang. Die Menschen im Haus sind orientierungslos verloren. Aber dann stürmt einer rein in dieses Haus, der Architekt selbst. Er weiß, wie das Haus gebaut ist und welcher eine Weg mit Sicherheit nach draußen führt. Und dieser Architekt rennt in dieses Haus und ruft leidenschaftlich, ich kenne den Weg, mir nach. Und er ruft und ruft und ruft. Und am Ende stirbt er für diesen Anspruch, für diese Wahrheit, der eine Weg zu sein im Feuer dieses Hauses. Jesus sagt solche Dinge nicht aus Rechthaberei, sondern aus Retterliebe. So verstehen wir das Evangelium und warum Jesus sagt, was er sagt. Bei all den Religionen, warum ausgerechnet Jesus? Weil ich einen solchen Gott nirgendwo sonst finde. Ein Gott, der Mensch wird, um mir durch Leben und Tod seine Liebe zu zeigen und mir Vergebung und ewiges Leben zu schenken. Jesus einzigartig in seiner Persönlichkeit, seiner historischen Überprüfbarkeit und einzigartig in seiner Botschaft. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank.